Seine Pause am Cahuta Flat Rock Café hat Herr U beendet. Er ist auf dem Weg nach Westport an der Westküste der Südinsel Neuseelands. Gestartet ist Herr U vor wenigen Stunden im Abel Tasman Nationalpark, der übrigens nach dem niederländischen Seefahrer Abel Jansson Tasman benannt ist. Auf seinen Entdeckungsreisen umsegelte Abel Tasman den australischen Kontinent und erreichte am 13. Dezember 1642 als erster Europäer Neuseeland. Herr U rollt Kilometer um Kilometer über den New Zealand State Highway 6 Richtung Westen. Gegen frühen Abend wird er die Westküste der Südinsel erreichen und sich in Westport einen Stellplatz auf einem Campingplatz suchen. Als frühen Nachmittagsstopp hat er aber zuerst den Lake Rotoroa ausgesucht. Der Name bedeutet in der Sprache der Maoris langer See und dieser Name trifft es. Herr U steht an der Nordspitze des Sees, der ungefähr auf halber Strecke seines heutigen Weges etwas südlich des Highways liegt, und schaut auf die dunkelblaue Wasseroberfläche, die sich flach Richtung Süden erstreckt. Es ist fast windstill und deshalb sind an der Wasseroberfläche nur sehr kleine Wellen zu erkennen. Umrandet von Bergen ein wirklich sehr schöner Ort. Herr U ist auf einen Steg gegangen und bereitet sich auf einige Momente des Anblicks und der Ruhe vor. Aber was? Aua! Was ist das? Hilfe! Aua! Herr U wird ständig von irgendwas gebissen. Kleine Insekten umschwirren ihn und setzen sich hier und da auf seine Haut. Gelesen hat er von diesen Biestern schon, nun spürt er sie am eigenen Leib. Sandflies, winzige schwarze Insekten, die eine kleine, stark juckende Bisswunde verursachen. Und die Plagegeister sind auf einmal überall. In seinen Kniekehlen, zwischen den Fingern, Ellenbogen und es gibt viele von ihnen. Nach nur kurzer Zeit ist Herr U völlig genervt von den Viechern und tauscht den tollen Blick auf den See mit dem Innenraum seines Wagens. Endlich ist Ruhe. Dennoch, er wird sich ab sofort hier an der Westküste an die beißenden Nervensägen gewöhnen müssen, obwohl das nur schwer möglich ist, denn hier ist 24-Stunden-Programm. Tagsüber Sandflies, nachts Mücken. Herr U wird entsprechende chemische Vorkehrungen treffen müssen. Herr U fährt angefressen weiter Richtung Westen auf dem New Zealand State Highway 6, der dem Buller River folgt. Hier und da gibt es Hinweisschilder auf Campingplätze, Hängebrücken und Wasserfälle. Auf dem kurvenreichen Highway, der sich durch eine bewaldete Hügellandschaft schlängelt, tauchen auch immer wieder Ausbuchtungen mit Aussichtspunkten auf die Natur auf. Dann taucht etwas anderes auf, und zwar im Rückspiegel von Herrn U's Wagen. Ein LKW hat im kurvenreichen Terrain zur Aufholjagd auf den weißen Kombi mit Dachzelt angesetzt. Dass es sich hierbei um keinen Kleintransporter handelt, sondern um eine Zugmaschine mit Auflieger, erkennt Herr U, als er in den Kurven in seinen Rückspiegel schaut. Und der 40-Tonner kommt immer näher, obwohl Herr U auch nicht gerade dahin kriecht, sondern flüssig dem Highway folgt. Der LKW ist nun direkt hinter Herrn U und mehr als den Kühlergrill und die Scheinwerfer sieht Herr U nicht mehr. Der Fahrer des Lastkraftwagens macht von seinem Recht auf freie Fahrt Gebrauch und versucht jetzt Herrn U von der Fahrbahn zu schießen, indem er Aufblendlichtsalven auf den weißen Kombi abfeuert. Herr U denkt instinktiv an den Film Duell aus dem Jahr 1971, der unter der Regie von Steven Spielberg entstanden ist. In dem Film wird ein Geschäftsmann im Auto von einem Tanklastwagen gejagt. Herr U schaut auf seinen Tacho. Der zeigt 80 Kilometer pro Stunde an. Dem LKW-Fahrer aber scheint diese Geschwindigkeit in dieser immer noch kurvenreichen Umgebung zu gering zu sein. Selbst in den Kurven kann Herr U das Ungetüm hinter sich nicht abschütteln. Da Herr U sich auf Reisen, im Urlaub und auf Reflexion befindet, nutzt er die nächste Möglichkeit einer Parkbucht und lässt den LKW passieren. Dieser Rausch mit zwei schwarzen Rauchfahnen aus den silbernen, schornsteinartigen Rohren hinter der Fahrerkabine an Herrn U vorbei und fährt mit seinem auf dem Auflieger gesicherten Kleinbagger, Metallteile und Gasflaschen weiter Richtung Westen. Gute Entscheidung, den LKW fahren zu lassen, denkt sich Herr U und setzt seine Fahrt gemächlich Richtung Westport fort. Schlechte Entscheidung, was Herr U anschließend macht. Er sollte es mittlerweile besser wissen. Herr U hat nämlich Hunger und steuert 35 Kilometer vor Westport die Berlins Kaffeebar an, die sich direkt am Highway befindet. In der Bar bzw. diesem Restaurant ist nicht gerade viel los. Ein Koch und eine Bedienung sitzen gelangweilt hinter einem Verkaufstresen. Herr U sitzt sich an einen der freien Tische. Die Bedienung kommt und nimmt seine Bestellung auf. Diese besteht aus einem Wasser und dazu ein Cheeseburger mit Pommes. So viel sei verraten, das Wasser hat gut geschmeckt und war im Vergleich zum Burger fettfrei und etwas gesalzen. Nachdem Herr U gegessen und gezahlt hat, steht er vor der Berlins Kaffeebar, verdaut sein fettiges Essen ohne Geschmack im Wanst und fragt sich abermals, was so schwer daran ist, selbst den einfachsten Gerichten dieser Erde ein wenig Gaumenfreude zu verleihen. Burger und Pommes gehören nun nicht wirklich zur Königsklasse der Kochkunst. Er wird weiter versuchen, solche Läden zu meiden und sich lieber selber etwas zuzubereiten oder auf Restaurants wie Thai oder Indisch zurückgreifen. Herr U trifft am frühen Abend auf dem Campingplatz Kiwi Holiday Park and Motels in Westport ein. Die freundliche Besitzerin sagt ihm, er kann sich in der hintersten Reihe einen Stellplatz aussuchen. Heute wird der Platz nicht voll. Dabei zeigt sie mit einem Stift auf die Orientierungskarte des Campingplatzes, die sich unter einer Glasscheibe auf dem Tresen der Anmeldung befindet. Herr U steuert anschließend seinen Kombi in die laut dieser Karte vorgeschlagene Stellplatzreihe hinter ein paar Bäumen. Als er um die Baumreihe einbiegt, fällt ihm sofort ein altes, weißes Campingmobil auf. Der Aufbau ist aus Holzlatten und das Gefährt wirkt einige Dekaden alt. Am Heck des Fahrzeugs ist mittig eine Tür, die offen steht, an der eine zweistufige Treppe, ebenfalls aus Holz, angebracht ist. Als Herr U an diesem Ein- und Ausgang des Wohnmobils vorbeifährt, starren ihn durch die offene Tür zwei dreckige Fußsohlen an, die darauf hinweisen, dass jemand im Wohnmobil liegt. Herr U stellt sein Gefährt schräg gegenüber dem Wohnmobil und der offenstehenden Tür ab, stoppt den Motor und steigt aus. Dann begibt er sich umgehend an sein Autodach, um die wetterfeste Plane vom Dachzelt zu öffnen. Dazu zieht er den Reißverschluss beginnend von der in Fahrtrichtung zeigenden Seite des Zeltes über die der Fahrerseite bis zum Ende der Heckseite auf und wirft die nun an drei Längsseiten geöffnete obere Hälfte der Plane in Richtung der Beifahrerseite, an der die Plane fest mit ihrer Unterseite verbunden ist. Um den Überwurf in Form und glatt runterhängen zu lassen, das Auge kämmt mit, geht Herr U um sein Auto und zieht die Plane gerade, so dass sie an der Beifahrerseite gleichmäßig bis zum Boden hängt. Nachdem seine Augen sich von der ordnungsgemäßen Drapierung der oberen Haube überzeugt haben, treten zwei nackte, ungewaschene Füße nebst Wirt in den Aufmerksamkeitsbereich von Herrn U. Das sind eindeutig die Füße, die ihn soeben vom alten Wohnmobil aus liegend begrüßt haben. Herr U folgt den Füßen nach oben. Er späht ein paar krumme, aber durchaus gleichmäßig braun gebrannte Beine, die in einer altmodischen, weißen, kurzen Sporthose stecken. Darüber schließt sich ein nur noch leicht gelbliches, verwaschenes T-Shirt mit abgeschnittenen Armen an, auf dem Save the Whales, also Rettet die Wale, steht. Der Hals, der oben aus diesem T-Shirt schaut, ist voller Barthaare, die am Kinn und um den Mund immer mehr und grauer werden und sich übergangslos in die, nennen wir es Frisur, integrieren. Die Haut um die Augen des Mannes ist sonnengegerbt und zeigt bereits tiefe Falten und Furchen auf. Seine Augen haben es ebenfalls in sich, denn sie strahlen hellblau. Eine Mischung aus Catweasel und einem Hippie-Bademeister mit Terence Hill-Augen steht vor Herrn U. Dass der Herr auf ein Gespräch mit jemandem aus ist, erfährt Herr U umgehend. Während des Starts der Konversation durch den neuseeländischen Peter Lustig mit den einleitenden Worten »Hey, wo kommst du her? Wo willst du hin?« treten die Füße ein paar Schritte näher in den Tanzbereich von Herrn U. und somit auch die gesamte Komposition bestehend aus Sporthose mit Haaren. Nachdem Herr U. sein spontanes Date kurz über I'm from Germany und sein momentanes Reiseanliegen informiert hat, wechselt das Gesprächsrecht wieder rüber zum Camper, das man so beschreiben kann. Achtung, Monologgefahr. Und es wird noch schöner, denn es folgen nicht nur ungefilterte Meinungen und Wertungen über Menschen aus verschiedenen Ländern, die hier die letzten Tage auf dem Campingplatz erschienen sind, also wie die anscheinend oder angeblich so sind und sich verhalten, sondern der Monologist benutzt auch nach jedem vierten oder fünften Wort das Wort Fuck. Sprachliche Variationen dieses einen Wortes sind durchaus im Geplapper integriert, mit den Varianten Fucking, Fucked oder Motherfucker. What a man, meine Fresse. Was hat Herr U. nur verbrochen, dass er dieser Ansprache folgen muss? Gibt es hier nicht irgendjemand anderen, den der Kollege vollspullern kann? Außerdem versteht Herr U. nur ein Drittel des ihm entgegengebrachten Stimmungssingsang, der auf ihn einprasselt, weil die Mischung aus Englisch, Akzent, Haare am und Wolldecke im Mund zu keiner verständlichen Aussagekraft in den Ohren von Herrn U. ankommt. Das hat er nach der langen Fahrt hierher, nach einem erneuten Fettburger und nachdem er von Sandflies angefallen wurde, auch noch gebraucht. Herr U. zieht die Reißleine, indem er vorgibt, schnell aufs Klo zu müssen. Herr U. verschanzt sich also erstmal im Nasstrakt der Campinganlage und verlässt diese erst eine Weile später mit minutenlangen, po- und tief reingewaschenen Händen. Als Herr U. durch die Bäume lugt, ist Manfred Monolog verschwunden. Schnell und um ja nicht wieder in die rhetorischen Fänge seines Gegenübers zu geraten, schnappt sich Herr U. seine Lebensmittel, dazu eine Flasche Wein und begibt sich zur Küche. Hier sitzen bereits einige Personen, zwei weitere stehen am Grill und bereiten ein Abendessen für sich vor. Herr U. setzt sich an einen Tisch, an dem ein junger Mann sitzt. Schnell stellt sich heraus, dass dieser auch aus Deutschland kommt und schon startet das nächste Gespräch mit Herrn U. an diesem Abend auf diesem Campingplatz. Sein neuer Gesprächspartner ist in den letzten Zügen seiner Neuseelandreise und wird hier von Westport aus nur noch nach Christchurch fahren und in den nächsten Tagen Neuseeland Richtung Deutschland verlassen. Herr U. möchte jetzt natürlich wissen, was der junge Mann alles besucht, erlebt und erfahren hat und was dieser ihm empfehlen kann. Daraufhin beginnt ein neuer Monolog, auf den Herr U. so nicht vorbereitet ist. Anne für sich, beginnt sein Gegenüber, ist es an vielen Orten schön, aber Anne für sich fand ich es auf der Südhalbkugel schöner, obwohl Anne für sich es auf der Nordinsel auch ein paar schöne Ecken gibt. Lake Taupo und Tongariro Alpine Crossing dort ist Anne für sich auch super. Puh, Herr U. atmet durch. Anne für sich ist Herr U. hart im Nehmen. Nun aber schlackern ihm nach kürzester Gesprächszeit die Ohren und dazu beginnt das Lid seines rechten Auges gereizt zu zittern. So wie das von Chefinspektor Dreifuß gespielt von Herbert Lohm in den Film Rosaroter Panther mit Peter Sellers. Und Anne für sich findet Herr U. seinen Tischnachbarn sehr informativ und unterhaltsam. Jedoch empfindet er diese murmeltiergleiche Anne für sich Redewendung schnell ziemlich nervig. So geht es Herrn U. auch, wenn seine Gesprächspartner in Unterhaltung mit einem immer wiederkehrenden »Wollte ich gerade sagen« antworten. Irgendwann reicht es Herrn U. dann und konfrontiert seine Gesprächspartner direkt mit »Wolltest du also gerade sagen?« Diese Verhaltensoriginalität der Bevormundung von Herrn U. kennen wir ja bereits vom Frankfurter Flughafen aus der Episode 9 »Herr U. verreist«. Er sollte sich aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Herr U. weiß selbst ganz genau, dass er unter anderem den Buchstaben S nicht sauber ausspricht, oft Ä beim Sprechen als Bindewort zwischen Sätzen benutzt und hier und da einige Wortendungen verschluckt. Es ist aber so schön einfach, auf andere zu zeigen. Hier nun in diesem Anne-für-sich-Gespräch sind nun andere Geschütze vonnöten, denkt sich Herr U. und geht in die Offensive. »Sag mal«, fragt Herr U., »wer ist eigentlich diese Anne Pfirsich?« Sein Gegenüber runzelt die Stirn und fragt, »was?« »Na, was du im Grunde genommen als den schönsten Ort in Neuseeland erlebt hast«, schmückt Herr U. aus. »U, du bist aber manchmal auch echt ein Klugscheißer.« »Hm«, beginnt sein Gegenüber, »Anne Pfirsich ist es an vielen Orten schön.« »Meine Fresse«, denkt sich Herr U., Das hatten wir doch schon. Dann folgt jedoch eine zwar unvorhersehbare, aber klare Positionierung seines Gesprächspartners. Milford Sound. Ja, Milford Sound im Fjordland hat mir am besten gefallen. Dahin, zum Milford Sound, wird Herr U. auch noch kommen. Am nächsten Morgen erwacht Herr U. wieder unter dem Einfluss warmer Sonnenstrahlen in seiner Herberge auf dem Autodach. Vorsichtig öffnet er den Reißverschluss des Zeltes, um jegliche Aufmerksamkeit seines Campingnachbarn von sich fernzuhalten. Beim Blick aus dem Dachzelt sieht Herr U., dass die Hecktür des Wohnmobils noch geschlossen ist. Die Bahn für einen ruhigen Morgen und Frühstück scheint also frei zu sein. Und so ist und bleibt es auch. Ohne What a Man und Anne für sich kann Herr U. seine Nahrungsaufnahme und Abreise vom Campingplatz ohne weitere Dialogzwischenfälle gestalten. Herr U. hat nach der langen Strecke gestern heute erstmal nur einen kurzen Weg vor sich. Er will sich hier an der Westküste vergnügen. Der Reiseführer und das Internet schwärmen von einer atemberaubenden Küstenlandschaft. Herr U. fährt mit seinem Wagen gerade mal 15 Minuten bis zum Cape Folwind. Dort stellt er seinen Wagen auf dem Parkplatz in unmittelbarer Nähe zum Leuchtturm ab, dem Cape Folwind Lighthouse, und macht sich zu Fuß auf dem Weg zur Küste. Der Reiseführer und das Internet haben nicht zu viel versprochen. Herr U. steht am Fuße des Leuchtturms und somit auf einer natürlichen Anhöhe, von der aus er einen spektakulären Blick auf die Umgebung hat. Der Wind weht ihm ins Gesicht, als seine Augen über die Buller Bay und Tasmanische See schweifen. Vor der Küste liegen vereinzelte, kleine, schroffe Felsen im Meer, die hier und da Inseln bilden. Das Meer rauscht zusammen mit dem Wind und sorgt für eine raue, aber wunderschöne Atmosphäre. Herr U. schließt die Augen, breitet seine Arme aus und saugt die Luft der Natur tief in sich ein. Dann lässt er seinen Kopf in den Nacken fallen und atmet wieder aus. Die Kraft der Naturgewalten füllen Herrn U. mit Energie und Motivation, diesen kraftvollen Ort zu entdecken. Seine Flipflops müssen heute wieder einiges aushalten. So startet Herr U. zu Fuß den Cape Folwind Walkway Richtung Süden. Das Wetter ist doch heute wieder ein Traum. Seit seiner Ankunft in Neuseeland hat Herr U. bis auf den Nebel am Mount Taranaki Glück mit dem Wetter gehabt. Noch. Der Cape Folwind Walkway folgt der schroffen Küstenlinie mit der Steilküste und einer wunderschönen breiten Bucht mit Sandstrand. Das wilde Meer läuft mit weißen Wellen auf diesen Strand, in dem auch einige dunkle Steininseln zu sehen sind. Herr U. geht gemächlich den Weg an der Bucht entlang. Am Ende dieses Strandabschnitts liegt eine Seebärenkolonie und bereits beim Näherkommen kann Herr U. die Tiere riechen. Da ist er wieder, dieser leicht beißende Zoogeruch. An die Steilküste ist ein Weg aus Holz gebaut, an dem hier und da Plattformen installiert sind, damit die Menschen die Seebären beobachten können. Am Fuß dieses Steilküstenabschnittes sind ein paar Tiere zwischen den fast gleichfarbigen Steinen zu erkennen. Manche Tiere erkennt man erst, wenn sie sich in der Sonne bewegen, um auch mal von der anderen Seite gewärmt zu werden. Genau wie in Abel Tasman beim Kajakfahren sind hier noch nicht viele Tiere zu sehen. Sicher sind es auch nur an dieser Stelle ein paar auf die Weibchen wartenden Männchen. Herr U. verweilt einige Zeit mit nach Tieren suchenden Augen. Immer wieder entdeckt er vereinzelte Seebären zwischen den Steinen. Dann kommt einer aus dem welligen Meer und watschelt nass, schwarz glänzend zu den Steinen. Wie das hier wohl riecht, wenn alle Plätze besetzt sind, und was hier wohl los ist, wenn nach der Geburt des Nachwuchses die Paarung der Seebären beginnt. Herr U. geht weiter südlich zur Tauranga Bay. Der Strand dieser Bucht ist breiter und lädt zum Strandtag ein, wie Herr U. feststellt. Eine Reihe von Menschen und Familien mit Kindern tummeln sich auf dem Sand. Dazu sind einige Surfer in den Wellen der Bay zu erkennen. Herr U. zückt sein Handy und surft im Internet. Wenn das hier schon so traumhaft schön ist, was wird ihn auf der Weiterfahrt noch erwarten? Die Liste der Attraktionen entlang der neuseeländischen Westküste auf der Südinsel ist lang. Nach einer Reihe von Stränden werden Berge, Gletscher und Seen folgen. Noch weiter südlich beginnt das Fjordland. Herr U. freut sich auf all das, was ihm noch bevorsteht. Aber bis es soweit ist, entscheidet sich Herr U., morgen ein Stück in den Norden von Westport zu fahren. Auf seinem Fußweg zurück zum Auto, wieder an den Seebären vorbei, schmiedet Herr U. Pläne für die nächsten Tage. Morgen will er also in den Norden zum Moria Gate und Operara Arch, der größte natürliche Felsbogen auf der Südhalbkugel der Erde. Also wird er heute noch eine Nacht in Westport übernachten. Als Herr U. weiter die darauf folgenden Tage überdenkt, schaltet er plötzlich Jack in seine Gedanken ein. Ob Jack vielleicht dafür sorgen kann, dass Herr U., wenn er in ein paar Tagen die Berge erreichen wird, Keas zu sehen bekommt. Zwar hat Herr U. keine Lust darauf, dass diese kleinen Bergpapageien ihm die Ausrüstung oder Scheibenwischer am Auto zerlegen. Darüber und über andere wilde Aktionen dieser Gesellen hat Herr U. schon einiges im Fernsehen gesehen. Aber er findet diese Vögel seit einem Zoobesuch in Leipzig sehr lustig. Dort hatte damals eines der Tiere einen Pappkegel sowie einen Malerhut aus Papier auf dem Kopf und hüpfte nickend durch den Käfig. Herr U. ist gespannt, ob sich diese Tiere in freier Wildbahn auch so irre verhalten. Als Herr U. nach einem Shopping- und Tankstopp mit seinen Rabattkarten in Westport wieder auf dem Kiwi Holiday Park Motels Campingplatz eintrifft, bucht er sich erneut einen Platz. Diesmal aber in einer anderen Reihe, um nicht in die Nähe des weißen Campinggefährts und seinem Bewohner zu stehen. Nach dem Abendessen und etwas Wein ist Herr U., wie so oft in den letzten Tagen seiner Reise, unglaublich müde. Berauscht von den Eindrücken des Tages, seinem Fußmarsch und der warmen Sonne, fallen ihm langsam die Augen zu. So ist das an den meisten seiner Abende in Neuseeland bisher. Herr U. geht mit dem Sonnenuntergang ins Bett und schläft viele Stunden bis zum nächsten Morgen. Er weiß nicht, wann er schon einmal so viele Nächte hintereinander so lang und tief geschlafen hat. Gut, dann und wann ist er auch mal in der Nacht aufgewacht oder die gefiederte Morgenpatrouille von Jack hat ihn von den Bäumen aus wachgesungen. Aber im Großen und Ganzen kommt er immer auf seine 8 Stunden Schlaf. Wie er so in seinem Dachzelt liegt, denkt er an eine Nacht, in der er überhaupt nicht geschlafen hat. Da gibt es diese Nacht der Nächte in München im Jahr 2002, die mit einem harmlosen Teammeeting angefangen und in der er später noch mit der bayerischen Polizei zu tun bekommen hat.